Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Hallo, herzlich willkommen in der Nabelshow. Etwas schlechter bei Stimme zurzeit, etwas kurzatmig. Ist ärgerlich, wenn es einem gerade so lange gut ging, so richtig gut, man merkt gar nicht, wie gut es einem geht, weil es einem ja ab so einem gewissen Alter nie richtig gut geht. Oder überhaupt generell geht es einem nie richtig gut. Denn wenn man sich nicht mehr beklagen kann, ist man tot. Und dann immer noch, weil man hätte schöner sterben können. Ich stelle mal vor, man stirbt und hat nicht dabei irgendwie 13 Nonnen aus einem brennenden Bus gerettet man ist nicht am geilsten Orgasmus der Welt gestorben, sondern einfach nur so irgendwas, so ein banaler Tod, weil man alt ist oder wenn man Glück hat oder krank ist, wenn man Glück hat und nicht alt werden musste, oder auf die Straße geht und von irgendwas überfahren wird, da kann man sich dann auch noch beschweren, weil so als Altruist hat man dann irgendeinem armen Lastwagenfahrer oder irgendeinem Fahrradlieferanten noch ein Trauma beschert. Das kann so ein Altruisten dann total fertig machen. Ist nicht schön, ne? Muss dann irgendjemand Traumabewältigung, weil er oder sie zu schnell fährt und das Gaspedal mit der Bremse und so, also das Klassische, die Verwechslung. Nee, ich bin momentan also etwas kurzatmig, weil ich entweder eine Erkältung hatte oder es einfach meine Lunge sich mal wieder gemeldet hat. Nach der ganzen langen Zeit, wo ich so viel Rad gefahren bin, wo ich geschwommen bin, lange Zeit, das war jetzt gerade mal der Sommer. Und die Hälfte der Zeit habe ich unter der Hitze gelitten. Die andere Hälfte der Zeit habe ich darunter gelitten, dass es nicht heiß war, weil ich ja kühle Temperaturen so ab unter 26 Grad, sagen wir jetzt. Jetzt ist es, glaube ich, 21 Grad. Das empfinde ich als kühl. Es ist Herbst. Ich war jetzt vorhin draußen und hatte meine Übergangsjacke, das ist so ein Wollfilz-Karo-Hemd an. War dann doch zu übertrieben. Also so ganz richtig im Übergang noch nicht, aber 5 Minuten vorher hat es noch gewittert gehabt. Da hätte es gepasst. Aber da wäre ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, es ist immer falsch. Es ist immer falsch, was man macht. Die Entscheidungen, die Regeln, das ist einfach so. Das finde ich halt wieder, das ist so blöd. Man fühlt sich toll und jetzt fühlt man sich nicht toll und es zieht mich sofort runter. Und ich bin gereizt und ich bin genervt und ich habe keine Lust, Leute zu treffen. Das stimmt gar nicht. Ich will Leute treffen, weil es täte mir gut, Leute zu treffen. Und es täte mir gleichzeitig auch nicht gut, wenn ich dann schon wieder die gleichen blöden Fragen immer beantworten muss. Oder mich eben nicht richtig mit Leuten treffen kann, weil ich jetzt wieder anfälliger bin. Und dann muss ich wieder irgendwo hinkommen. Auch mit dem E-Bike ist zum Beispiel ein Radeln in die Stadt, um am Donnerstag zur Therapie zu kommen. Möglicherweise immer noch zu anstrengend. Und dann, wenn ich es aber mache, ich habe ja ein E-Bike, das ginge, dann wäre die Therapie, die Soziotherapie, im 3. Stock ohne Lift. Es ist eine Soziotherapie, die muss nicht barrierefrei sein, anders als eine Physiotherapie. Aber trotzdem, ich finde irgendwie ein Lift manchmal eine schöne Sache. Bis zuletzt war das überhaupt kein Problem. Ich bin diese 3 Stockwerke hinaufgesprungen wie ein Reh, ein Kontra, um Heinz Erhardt zu zitieren. Eher ein Kontra, aber gesprungen, also gegangen, also ohne unterwegs, also einmal, also mehrmals, also einmal anhalten, aber nicht lange. Jetzt bin ich wieder, also ich sollte nicht so, da sogar das Reden ist zu viel Jetzt darf ich wahrscheinlich wieder auf jedem Stockwerk erstmal 5 Minuten Pause machen, wieder. Wie am Anfang vom Jahr. So, oder wann fing denn das an in dem neuen Gebäude? Ich hatte ja schon vorher Soziotherapie. Da war das allerdings ein Erdgeschossgebäude, nur war das da aus anderen Gründen bin ich lieber in die andere Filiale gewechselt. Aber die Soziotherapie selber, die tut mir ja sehr gut. Die möchte ich auch ungern auslassen. Aber am Anfang habe ich 10 Minuten länger eingeplant, um diese 3 Stockwerke hochzukommen, und habe die auch gebraucht. Oder zuletzt haben wir uns im Café getroffen, auf dem Platz vor dem Gebäude. Das war auch schön. Da kann man dann genauso. Das ist zwar dann ein Ort, wo jetzt so die Dings, die, wie heißt das, Privatsphäre, die Verschwiegenheit, nein. Ja, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es sind Leute da, die zuhören, wenn man so sein innerstes Seelenleben auskehrt. Aber wem sag ich das? Euch, ihr hört mir auch zu, wenn ich mein inneres Seelenleben auskehre. Und die anderen Leute im Café kriegen das dann, ohne dass sie das wollen. Bei euch nehme ich an, dass ihr das wollt, weil ihr schaltet ja ein. Also wenn ihr das jetzt hört, dann wollt ihr das oder nehmt das in Kauf? Anders lässt sich's nicht erklären. Das ist wohl so. Oder wir haben Backgammon gespielt. Das haben wir tatsächlich gemacht. Das ist auch ich finde das eine hervorragende Therapie, weil ich wirklich schon lange, ich glaube, ich habe davon erzählt, schon lange nicht mehr Backgammon gespielt habe. Und das ist ein Spiel, das in meinem Kopf ein bisschen Ordnung schafft. Also ich brauche manchmal solche Strukturspiele, ganz simple Spiele, Passionsen legen, wobei es mir tatsächlich hilft, wenn ich das am Computer mache, weil ich dann nicht falsch legen kann. Wenn ich anfange, abgelenkt zu sein und tatsächlich Passionsen mit dem Kartenspiel vor mir lege, was eigentlich schöner ist, weil ich so ein schönes Loriot-Rommel-Spiel habe. Kennt ihr die Loriot-Karten? Die sind fantastisch. Aber dann lege ich halt doch immer wieder die Karten falsch ab, weil ich halt abgelenkt bin und der Computer lässt mich das nicht. Und beim Backgammon-Spiel gegen den Computer macht das nicht so viel Spaß, aber gegen eine echte Person macht schon viel mehr Spaß. Vor allem, wenn ich der Person das beibringen muss und ich schon einmal dabei gewonnen habe. Verdammt. Gut, ich habe früher beim Backgammon auch nie viel gewonnen. Aber da war das wenigstens gegen Leute, denen ich das nicht noch beibringen musste. Nein, Backgammon ist ein tolles Spiel. Ich liebe das wirklich. Es ist so ein Spiel, das allein dadurch, dass dieses Spielfeld U-förmig quasi aufgebaut ist und man und die beiden Spieler jeweils in die entgegengesetzte Richtung ziehen müssen, muss man schon mal um eine Ecke herumdenken, wenn man auf das Spielfeld schaut. Und ich mag es einfach. Es ist simpel, es ist einfach und es ist trotzdem komplex. Denn es ist nicht einfach nur ein Würfelglücksspiel, sondern da ist auch sehr viel Strategie dabei. Das kann man vorsichtig spielen, das kann man aggressiv spielen. Es macht einfach Spaß und es ist so ein klassisches Kaffeespiel und mein Kopf ist danach immer ein bisschen geordneter. Und das finde ich sehr gut. Und vor allem, es ist, wenn man es zu zweit spielt, ist es ein sehr soziales Spiel, weil man ja eben noch jemanden braucht. Jetzt hätte ich das zum Beispiel auch gerade sehr gerne, aber jetzt ist hier niemanden. Niemand. Ich habe jetzt hier niemanden zum Backgammon spielen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo ich jemanden herholen soll. Neulich habe ich eine alte Freundin, eine alte Bekannte, wie soll man das sagen, eine alte Freundin, mit der ich schon sehr lange nicht mehr befreundet bin, bei der ich es geschafft habe, ich glaube, 15 Jahre lang aus dem Weg zu gehen, obwohl sie wirklich in der Nähe wohnt. Also, oder beziehungsweise, ich wollte das anders formulieren. Ich habe es geschafft, ich bin ihr seit 15 Jahren nur sehr selten begegnet und tatsächlich zufälliger, als ich das sonst tue es. Ich habe so eine eigene, ich also, hm, ja, ich gehe schon mal Leuten aus dem Weg. Ich glaube, das machen alle, aber ich habe das beschämenderweise auch ein bisschen zu einer Kunstform entwickelt, die ADHS-Zerstreutheit nutzend, um gleichzeitig wachsam. Man muss sehr, sehr, also die Kombination wachsam in die Gegend, die Gegend zu scannen, ob man Leute sieht, denen man jetzt gerade nicht begegnen will, und gleichzeitig zerstreut hin und her tapsend und vorgebend nicht wissen, was man gerade will. Schon einfach, weil es ja auch stimmt, weil das nie komplett gespielt ist bei mir, wenn ich zerstreut irgendwo rumstehe und nicht weiß, was ich machen soll. Dann ist da immer ein sehr großer bis oft auch gerne mal kompletter Teil echt. Gleichzeitig habe ich aber auch so dieses Bedürfnis, nicht Leuten über den Weg laufen zu müssen, weil ich, es ist gar nicht so, dass ich das nur bei Leuten mache, die ich nicht mag. Das gibt's. Ich habe hier auch bei mir im Stadtteil Straßen, die ich echt meide, weil ich weiß, da wohnen Leute, die will ich in diesem Leben nicht mehr wiedersehen. Und zwar wirklich ganz aktiv und bewusst, weil ich ja die nicht mehr wiedersehen will. So schlimm war das jetzt mit der alten ehemaligen Freundin nicht, aber ich habe auch kein großes Bedürfnis gehabt, in den letzten 15 Jahren ihr über den Weg zu laufen, habe mich aber tatsächlich doch eher wenig bemüht, sie irgendwo zu sehen und nicht zu bemerken. Das klingt so blöd, aber man macht das vielleicht, also ich mache das, ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Mir wurde auch mal gesagt, das könnte mit dem ADHS zusammenhängen, weil man sich einfach sehr schlecht auf solche Situationen manchmal nicht einstellen kann. Da sieht man jemanden und man hat man hat im Kopf da läuft so ein Film ab. Wie geht's dir? Was machst du so? Und ich, an manchen Tagen ist das okay. An den meisten Tagen ist die Vorstellung, dass ich jemanden begegnen muss und das übliche, und wie geht's dir so und was machst du so? Ich glaube, da habe ich ja schon länger drüber mal geredet, die alte Quantenphysik. In dem Moment, wo man anfängt, geht's einem dann nicht mehr so. Und dann, oder ich bin einfach überfordert, weil ich gerade irgendwas anderes machen will, weil ich gerade einkaufen bin, und das überfordert mich meistens mittlerweile wirklich ganz schlimm. Ich gehe früh morgens um 8 einkaufen, wenn die Läden gerade geöffnet haben, oder nach Möglichkeit noch eher um 7, wenn der Supermarkt auf hat, dann räumen die da zwar noch alles ein, aber dann ist da niemand auf den Straßen, dann ist da niemand im Supermarkt, dann muss ich nicht, wenn ich die Neusser Straße hier in Köln runter marschiere, den Hindernislauf durch die ganzen Fußgänger machen, durch die Tische, die vor den Bäckereien stehen und allen und die Baustellen und den ganzen Kram. Das ist so schlimm mittlerweile geworden. Das überfordert mich wirklich maßlos. Und wenn ich dann plötzlich noch irgendwo jemanden stehen sehe, wo ich weiß, unter normalen Umständen würde ich mich jetzt gerne mit dieser Person auf einen Kaffee zusammensetzen und wir würden stundenlang quatschen, aber in dieser Situation geht's nicht. Es ist wie die alte Geschichte mit der verschlossenen Tür. Dieses Bild, dieses ADHS-Bild, was für andere Leute ganz selbstverständlich, eine ganz selbstverständliche Handlung ist, kann für den ADHS-Menschen wie eine verschlossene Tür sein, zu der es keinen Griff gibt, die man nicht öffnen kann, außer mit Gewalt durchzubrechen. Und dann, ja, habt ihr mal eine Tür mit Gewalt aufgebrochen, ist jetzt nicht gerade ein beruhigendes Erlebnis. Ich musste das einmal machen, danach ist man verständlicherweise aufgewühlt, vor allem, weil man da eine kaputte Tür hat und erstmal im Polen musste er die Tür reparieren. Das ist nicht gut. Und das ist ungefähr, dieses Bild ist tatsächlich sehr zutreffend. Also habe ich das echt zu einer zum Teil gar nicht mal bewussten Marotte entwickelt, Leuten aus dem Weg zu gehen. Wie gesagt, gut, ich gehe auch, ich meide auch bestimmte Straßen, wo ich weiß, dass die wohnen, aber die Bekannte, die ich jetzt zuletzt getroffen habe, da gehe ich durch die Straße, komme ich andauernd durch. Das ist, ich weiß, wo die wohnt und ich weiß, dass die da immer noch wohnt. Dann hätten wir uns begegnet, hätten wir wie neulich einfach Hallo gesagt, ein bisschen gequatscht. Und da ging es halt trotzdem wieder los. Und dann kamen die ganzen Ratschläge und die ganzen sehr ungewollten Ratschläge und die ganzen auf eine Art ungewollten, unwillkommenen Ratschläge, die mir nur klar gemacht haben, warum ich die nicht wiedersehen wollte, warum ich diese Freundschaft beendet habe, warum das so toxisch war, diese Freundschaft, was da alles im Argen ist, ohne... Man kann auch nicht, wenn man sich zuletzt vor bestimmt 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 10 Jahren gesehen hat, nicht... Also es war auf jeden Fall deutlich vor der Pandemie, weil natürlich erstmal die ganzen Pandemie-Geschichten von ihr kamen, wo sie jetzt überall nicht mehr hin darf und was man ihr verboten hat und ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba und ihrer Kneipe hat sie jetzt Hausverbot. Was heißt da jetzt? Ich habe mich gewundert, dass die Stammkneipe das so lange ausgehalten hat. Dieses Stammkneipen... Stammgast-Ding, das ich in Köln nie so richtig abkonnte, das mir immer so schwer gefallen ist. Es ist okay, es ist wahrscheinlich ähnlich wie Fantum. Man fühlt sich zu etwas zugehörig und ist besitzergreifend und hat und projiziert da etwas hinein, was da nicht da ist. Eine Stammkneipe, vielleicht ist das ja auch im Idealfall so, aber letzten Endes... Eine Stammkneipe wird von den vielen Stammgästen als das zweite Zuhause betrachtet. Natürlich, wenn die dann da sitzen am Tresen und betrunken sind, dann fühlt sich alles wie das zweite Zuhause an. Das kann der Gehsteig vor der Stammkneipe sein. Ich habe da meine Erfahrungen, wie das ist, volltrunken in irgendeiner Kneipe zu sitzen. Da fühlt sich die ganze Welt ganz komisch und ganz wundervoll unter Umständen an. Trotzdem habe ich es nie zu einem Stammgast in einer Stammkneipe geschafft. Dass ich habe Kneipen und Cafés, die ich nach wie vor sogar regelmäßig besuche, aber ich bin nirgendwo Stammgast geworden. Und seit ein paar Jahren Kneipen von innen tatsächlich auch so gut wie gar nicht mehr. Und aber dieses Gefühl... wir gehören dazu, das ist meine Stammkneipe, meine Wirtin, das ist mir immer so fremd gewesen, da werden Sachen hineinprojiziert, man identifiziert sich, oh. Das war jetzt eine schwierige. Manchmal kriege ich es schneller hin. Man identifiziert sich. Ist das überhaupt das richtige Wort? Identifiziert? Nein, ich glaube nicht. Aber man identifiziert sich, wenn das Wort ist, das ich suche, mit dieser Kneipe und projiziert da so eine Verbundenheit hinein, die einfach aus einem ganz bestimmten Grund nicht existieren kann. Man ist da Kunde. Man bezahlt dafür, dass man da ist. Man bezahlt dafür, dass man da was serviert bekommen hat für eine Dienstleistung. Das ist nicht die Wirtin ist nicht meine Ersatzmutter und der Wirt ist nicht mein Ersatzvater, weil ich meine Eltern nicht dafür bezahle, dass ich mich bei ihnen aufhalten darf. Gut, vielleicht wäre das gar nicht mal so eine schlechte Idee, wenn ich das Geld hätte, wäre einiges zurückzubezahlen. Aber das ist ja nun leider bei allen Kindern beschämenderweise so. Aber das ist auch so, dass in diesem speziellen Fall habe ich das schon früher immer vor eine komplette Ratlosigkeit gesetzt. Dieses vollkommen übertriebene, blinde Vertrauen darin, dass sie in dieser Kneipe, zu dieser Kneipe dazugehört. Also sie hat sich auch so benommen, als ob sie zu der Kneipe gehört und als ob sie die Kneipe mitführt, da irgendwelche Bücherregale aufgebaut und ich weiß noch, wie wir einmal in der Eifel wandern waren und sie Waldmeister gesammelt hat. Statt den jetzt zu Hause selber den Maibohle damit zu machen oder Sirup, hat sie den ihrer Kneipe geschenkt und war dann todenttäuscht, dass die, ja, da Waldmeister Sirup für die Maibohle draus gemacht haben und die ganz einfach nur verkauft haben, statt sie da den Rest ihres Lebens umsonst aus Dankbarkeit trinken zu lassen. Ich dachte mir auch damals, ja, hätte man ein bisschen weniger schäbig machen können, zum Beispiel einfach aus Dank so ein paar Maibowlen spendieren, was die Kneipenbesitzerin auch nicht getan hat. Aber letzten Endes, es ist eine Kneipe, die ist halt eine Geschäftsfrau. Das war halt kein Geschenk an eine Privatperson, sondern ein Geschenk an eine Kneipe. Was soll die Kneipe damit machen, außer das, was die Kneipe, was so eine Kneipe macht, nämlich ihre Getränke verkaufen. Und nur solche Dinge. Und dann ging es jedes Mal los. Oh, ah, und der Krieg wurde dann ausgerufen und die Opferrolle und die Verfolgung und was nicht alles. Es war jedes Mal ganz schlimm, weil dann war da auch sehr, sehr seltsame Kreaturen jedes Mal und Kreaturen, das ist das falsche Wort, Persönlichkeiten, Charaktere, aber Kreaturen ist doch das richtige Wort, aufeinander gestoßen sind, also auf beiden Seiten, und ich mich da immer so zwischen den Stühlen gefühlt habe und es irgendwie geschafft habe, mich rauszuhalten, einfach nicht so richtig anwesend war, dieses Gefühl, ach, ich bin hier nur zu Gast, ich bin zahlender Kunde, mehr nicht, das habe ich immer gut hingekriegt. Weiß nicht. Manchmal finde ich es auch schade, weil man so das Gefühl hat, auch man möchte ja gerne dieses Cheers-Gefühl, where everybody knows your name. Aber letzten Endes ist man das in der Kneipe halt zahlender Kunde, wenn man zahlt. Und ach, das war dann neulich auch wieder so eine Geschichte. Oh, ich bin da, ich habe da Lokalverbot während der Pandemie, weil ich dieses und jenes, das sind alles Nazis. Nein, sie ist als Nazi beschimpft worden, das sind alles Faschos. Und jetzt habe ich Kneipenverbot, weil die Wirtin behauptet hat, ich hätte sie als Fascho bezeichnet. Dabei habe ich sie gar nicht als Fascho. Sie hat nur gesagt, dass sie sich wie ein Fascho verhalten hat. Richtig, ja, würde ich dann auch. Ich habe den Fehler gemacht, das, was ich früher schon gemacht habe, dann versuchen zu vermitteln und irgendwie diplomatisch zu erklären, dass man unter Umständen vielleicht verstehen kann, dass eine Person, deren Verhalten als Fascho-Verhalten bezeichnet wird, sich auch als Fascho bezeichnet fühlt. Und dass man, ganz ehrlich, ich würde als Kneipenwirt ein Gast, der mich als Fascho bezeichnet, mich als Fascho beschimpft, wahrscheinlich auch Hausverbot erteilen. Aber wie komme ich denn auf diese Begegnung? Ja, wie komme ich denn da jetzt drauf? Es war auf jeden Fall ein Treffen, das in seiner Kürze viel zu lange gedauert hat. Mir ist für ein, sagen wir, Viertel der Zeit eingefallen, warum wir befreundet waren, weil es an und für sich eine nette Person ist, und den restlichen Zeit eingefallen ist, warum es nicht gut war, mit ihr befreundet zu sein, weil es eigentlich dann ja halt doch nicht nur eine nette Person ist. Oder eben, eben nicht, das ist ganz schwierig. Ganz schwierig. Der Umstand, dass sie das hier eh nicht hört. Weil solche Dinge, die ich gemacht habe, immer dumm waren. Egal was. Weil ich mich halt mit Nerdkram beschäftige, das ist ja albern. Oder Podcast, wer hört denn sowas schon? Wer macht sowas? Oder Trickfilm zeichnen. Das sind alles Sachen, die nichts wert waren, weil ich zum Beispiel nicht an die Existenz von Hexen geglaubt habe. Ja, es war jetzt keine Lücke wegen technischen Störungen. Ich wollte das gerade mal auch für mich sacken lassen. Vielleicht erahnt ihr, wo die Schwierigkeiten der Pandemie da anfingen und warum ich eigentlich froh war, dass ich sie während der Pandemie nicht begegnet habe. Aber auch wenn man gerade eh wieder mit Ansteckung Gefahr zu tun hat, dann erinnert man sich wieder an hoppla, vielleicht doch mal einen Schritt zurückgehen. Die 1,50 Meter Abstandsregel, die manchmal können 1,50 Meter gar nicht weit genug sein. Sondern so, gefühlt braucht man 1,50 Meter, die sehr viel größer sind. Heieiei. Nee, Das ist kein Witz. Das ist Hexenglauben. Ich erinnere mich da an versuchte Diskussionen, bei denen ich irgendwann einfach aufgegeben habe. Ich habe mich, als der Begriff Schwurbler aufkam, sehr darüber aufgeregt über diesen Begriff Schwurbler. Es ist nicht so, dass ich irgendeine Sympathie für die Personengruppe empfinde, die damit bezeichnet wurde. Es war einfach so, dass ich die Art der Diffamierung, die damit einherspielt, nicht mag. Es ist wie ein Bulli-Verhalten. Es ist ein böser, abwertender, diffamierender Spitzname, den man einer Person oder einer Gruppe von Personen gibt, gegen das sie sich nicht wehren können. Ne? Das ist wie wenn ich zum Beispiel Mitmenschen mit italienischer Provenienz nach einem Pasta-Gericht nenne, die Honis. Ihr versteht's. Hoffentlich, ich hätte es jetzt viel deutlicher ausgesprochen, als mir das persönlich oder irgendwem lieb sein dürfte. Es sind einfach fiese, fiese Spitznamen und gegen einen fiesen Spitznamen kannst du dich nicht wehren. Zum Beispiel auf dem Schulhof. Ne? Habt ihr böse Spitznamen bekommen? Könnt ihr euch erinnern, wie das war? Oder könnt ihr euch vielleicht an andere erinnern, denen ihr böse Spitznamen bekommen habt? Darunter leidet man und man kann sich nicht dagegen wehren, weil Spitznamen sind Spitznamen. Ach komm, du musst doch auch mal über dich lachen können. Hahaha. Wir anderen lachen ja auch alle über dich. So funktioniert das. Und wenn man Begriffe wie Schwurbler benutzt, dann folgt man genau diesem Bulli-Muster. Man darf sich's halt nur nicht eingestehen. Dann kann man es immer weitermachen. In dem Moment, wo einem das klar wird, ist es eine Frage der persönlichen, wie soll man das jetzt nennen? Der eigenen, weiß nicht, auf jeden Fall. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber ich weiß noch, die Sache mit dem Schwurbler, man kann ja mit denen nicht reden. Das hat ja gar keinen Sinn, mit denen zu reden. Die nenne ich einfach nur Schwurbler. Die wissen ja, das sind keine Theoretiker, die wissen ja gar nicht, was es bedeutet, eine Theorie aufzustellen. Das haben die in ihrem Leben noch nie gemacht. Die Art von Argument. Deswegen nennt man die nicht Verschwörungstheoretiker, sondern Verschwörungsschwurbler. Von Leuten, von denen ich persönlich weiß, dass die selber in ihrem Leben eine wissenschaftliche Theorie, nicht mal erkennen können, wenn die sie ins Bein beißt. Aber, ne, die anderen, das ist immer ganz toll, mache ich ja auch, ne, ich auch, ich auch, hoch, me too, nein, ouch, au, das rächt sich, aua, au, siehste, sowas rächt sich zum Glück, das war jetzt Karma, aua, das war jetzt wirklich Karma, nein, Entschuldigung, denn das mit dem me too verkneife ich mir, man soll nicht Witze über Opfer machen, oder zumindest, wenn schon, dann, mache ich ja auch. Gott, noch mal. Die Selbsterkenntnis. Autsch! Dieser scheiß Tisch hier. Ich habe den Ellenbogen am Tisch angehauen. Reflexion. Reflexion ist was ganz, ganz Mieses. Es ist ekelhaft. Es ist beschissen, zu reflektieren zu können. Warum kann ich das? Warum bin ich dazu in der Lage? Die ehemalige Freundin, die ich getroffen habe, war da noch nie in der Lage. Ich glaube, manche Leute, glücklich erlebt sie auch nicht wirklich, aber man kann sich man kann so viel leichter selbstgerecht sein, wenn man überhaupt nicht reflektiert. Und jetzt müsste ich darüber reflektieren, ob ich genau dasselbe gerade auch wieder mal so furchtbar. Mann, ich möchte das Problem, Leuten, die man nicht treffen will, aus dem Weg zu gehen, Ich möchte das jetzt abschließen. Ich möchte diese Thematik von einer anderen, weil das wird jetzt echt zu viel. Dabei hatte ich ja noch so ein Gedanke, was Kneipen. Also da bin ich eigentlich noch nicht so ganz drüber weg mit der Stammkneipe, mit dem Stammgästen. Weil da habe ich schon solche seltsamen Anwandlungen erlebt. Ich weiß noch, als wir mit unserem Comic-Stammtisch nach einer neuen Location suchen, so nennt man das ja dann, suchen mussten nach einer neuen Kneipe, nach einer neuen Stammkneipe, weil man ein Stammtisch ist, weil das Brauhaus dicht machen musste, weil die, ich glaube, tatsächlich einfach vergessen hatten, ihre Pacht zu bezahlen. Und das über eine größere Weile und der Pächter denen den Laden dicht gemacht hat. Und das, oder die sich mit dem Pächter gestritten hatten oder irgendwas. Es war eine ganz komische Angelegenheit, aber wir hatten uns zusammen mit den anderen Stammgästen, weil wir ja auch Stammgäste waren, mit dem Comic-Stammtisch, der da bestimmt mehrere Jahre lang monatlich in den hinteren Räumen, also den Gasträumen, den mit den Tischen einmal im Monat getroffen haben, da auch immer gut gegessen und getrunken und bestellt haben, aber irgendwann immer weiter nach hinten in die Kneipe geschoben wurden, bis wir irgendwann darauf angesprochen waren, warum sitzen wir eigentlich hinten? Ja, das stört ja die anderen Gäste. Was stört denn die anderen Gäste? Ja, also auch der Dreck, den wir machen, und wir spritzen hier mit Farbe rum, weil wir dann irgendwann an alten Tischen saßen, an sehr alten, klapprigen Tischen. Und dann haben wir erstmal erklärt, erstmal sind wir jetzt schon seit 3 Jahren oder noch länger Gäste. Da waren wir schon, das war wirklich ziemlich lang. Wir bestellen jedes Mal was, wir bestellen jedes Mal Essen und wir klecksen hier nicht wild mit Farbe rum, weil wir hier Comics dabei haben, die sehr wertvoll sind. Da passen wir alle auf. Im Gegensatz zu den Leuten, die da vorne am Tresen sitzen, ist euch schon mal aufgefallen, dass euer Schankraum nach Urin riecht. War nicht gerade angetan, dass wir... Das so, also war nicht so gut, das Gespräch. Rückblickend hätte man sich Worte wie Pisse oder so schenken können. Aber aus irgendeinem Grund haben wir dann trotzdem versucht, da irgendwie Werbung für die zu machen. Also ich sag den Namen von dem Brauhaus nicht, weil ich nicht weiß, ob es die Kneipe mittlerweile, die gab es dann wieder und ob es die immer noch gibt. Ich möchte jetzt nicht Anti-Werbung machen, weil ich, soweit ich das weiß, das unter einer anderen, nicht mehr dieselbe, unter derselben Belegschaft, unter derselben Leitung geführt wird, und ich möchte da jetzt nicht Anti-Werbung machen über Leute, die gar nichts dazu können, weil die damals die Kneipe überhaupt nichts zu tun hatten damit. Aber es war schon ganz komisch und aus einer ganz seltsamen Art von Loyalität, nämlich eben der Stammgast-Loyalität, obwohl man häufig als Stammgast nicht unbedingt wie Freund oder Familie behandelt wird, sondern ja, man ist halt Zahlvieh. Haben wir da Werbung gemacht und irgendwann haben wir festgestellt, da wurde eine Ausstellung gemacht, bei der alle Stammgäste von einem Fotografen einzeln fotografiert wurden, und die haben ja alle mitgeholfen. Den meisten hat keiner mitgeholfen. Die saßen halt einfach nur jeden Abend vorne an der Theke, haben sie in die Hosen gepinkelt und ihr Kölsch gesoffen. Weil ganz ehrlich, es stank da wirklich nach Pisse, wenn man da reinkam. Man sah da durch und hat gesagt, boah, Schweiß, Rauch und Pisse. Und man wollte da echt nur nach hinten den hinteren Raum. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass in dieser Galerie an Stammgästen wir gefehlt haben. Wir da jahrelang Stammgäste waren und aber nicht als Stammgäste gegolten haben. Wir waren ja die seltsamen Leute, die da hinten an so einem Tisch sitzen, zeichnen, Comics lesen und stören. Die Leute, die zum Beispiel laut Fußball schauen mussten, die haben wir gestört, wenn wir da saßen und relativ still vor uns hingezeichnet haben. Und da wurde ein Riesentheater von einigen von unserem Stammtisch deswegen gemacht. Die Loyalität zu unserer Stammkneipe und zu unserem Brauhaus und A und O und U und ein Getue. Ich habe ja damals noch mitgemacht bei dem Scheiß. Es ist auch so eine komische Gruppendynamik. Man traut sich da nicht einfach zu sagen, Leute, das ist ein Scheiß hier. Was macht ihr denn da? Wir gehen halt woanders hin. Das ist nicht meine Stammkneipe, nicht mein zweites Zuhause. Das ist einfach nur eine Kneipe. Mein zweites Zuhause ist da, wo meine Eltern wohnen. Das ist mein zweites Zuhause oder mein erstes Zuhause. Mein zweites Zuhause ist meine Wohnung hier in Köln. Ich weiß es nicht, aber bestimmt nicht irgendeine Kneipe. Und das war noch ein paar Mal. Irgendwelche Clubs, irgendwelche Discos, irgendwelche Cafés. Immer wieder dieses Gefühl, das ist mein zweites Wohnzimmer, das ist meine zweite Familie. Gut, habe ich bei meiner Firma auch eine Zeit lang gehabt. Das ist meine Ersatzfamilie in Köln. Das Gefühl hatte ich relativ schnell dann wieder, hat sich wieder gelegt, weil, naja. Aber trotzdem war da auch eine sehr lange, loyale Zugehörigkeit. All das. Es wird einem nicht immer unbedingt gelohnt. Und dieses Gefühl, irgendwo dazuzugehören, das ist schon, das ist wie Fandom. Das ist natürlich jetzt ganz ungeschickt, dass ich das jetzt hier sage, weil wenn ihr mir jetzt so lange schon zuhört, wie ihr mir möglicherweise schon zuhört, dann seid ihr vielleicht auch Fans. Ha. Also ich weiß, einige Leute, die mir sehr gerne zuhören und die das regelmäßig machen, seid ihr Fans? Ehrlich, seid ihr Fans von mir? Könnt ihr das verantworten? Mit euch, mit eurem Selbstwertgefühl, Fan von mir zu sein? Das kann ich nicht. Nee. Ich liege jetzt hier gerade auf meinem Sofa, bin zu faul zum Aufstehen, weil ich eigentlich aufs Klo muss und rede jetzt deswegen weiter, aber ich habe ja auch noch das Mikro in der Hand und dann müsste ich das unterbrechen. Ich fühle mich also gerade in diesem Moment, der ich hier dickbäuchig und unrasiert und schwitzig und überhaupt und so in meinem eigenen Saft schmorend auf meinem Sofa in meiner unordentlichsten aller Butzen herumliege. Das ist wirklich, heute war jemand kurz da, um was abzuholen. Es tut mir leid, die Wohnung sieht sehr typisch aus. Ich urteile nicht. Danke. So das hört man immer gerne. Aber das ist eine Wohnung, wo man echt, das möchte man dann auch hören, dass man das ich bitte, urteilt nicht über meine. Aber ehrlich, ich fühle mich nicht als jemand, der Fans haben kann. Wofür? Ich bin ein jemand, der Fans generiert, wenn das Wort ist, das ich suche. Wisst ihr eigentlich, dass das ein Zitat ist? Wenn das Wort ist, das ich suche? Das ist ein Zitat, literarisches Zitat. P.G. Woodhouse. Wenn das Wort ist, das ich suche. Habt ihr wieder was gelernt? Chiefs und Wooster. So, ich kann mir das nicht vorstellen. So jemand, der Fans hat, eine Person, die Fans hat, muss doch etwas Übermenschliches schon fast sein. Etwas, ein Überwesen. Uppla. Gerade, was habe ich denn hier aus meinem Teppich gepult? Während ich hier rede, kratze ich mit dem Finger durch den Teppich. So ein dummer Langhaarteppich, der dringend gereinigt werden müsste. Und unten in den unteren Regionen sammelt sich Zeug an. Krümel und harte Krümel. Vielleicht ist es aber auch der Teppich, der sich so von unten auflöst. Das könnte auch sein. Und während ich da dran rumkratze, das ist eine ganz schlechte Angewohnheit, hat sich gerade irgendwas, das ganze Zeug bleibt dann unter den Fingernägeln. Ich habe also auch noch dreckige Fingernägel. So, ich werde immer weniger verehrungswürdig. Hat sich gerade irgendwas Metallisches in einen Finger gebohrt, ist aber schon wieder weg. Von hier oben, muss ich mal da runterschauen? Ich halte mal das Mikro da runter. Ne? Das mache ich gerade, während ich mit euch rede. Ihr könnt nicht Fans von mir sein. Das ist einfach unmöglich. Ich sag, jemand, der Fans hat, der macht doch sowas nicht. Das geht nicht. Die Vorstellung ist mir wirklich ganz seltsam, wenn ich an. Gut, ja, ich kann es mir natürlich vorstellen. Man ist ja selber auch Fan von irgendwas und ist sich darüber eigentlich im Klaren, dass Leute, ganz wie man selber, morgens aufwachen, vielleicht einen steifen Nacken haben, als sie geschlafen haben, oder der Mund ist trocken, oder man steht auf, geht aufs Klo, oder man bleibt noch ein bisschen liegen, weil man nachts schon dreimal aufgestanden ist, aufs Klo gegangen ist und nicht muss, und bleibt da liegen und wacht in der Wärme und Schmuddeligkeit des eigenen Bettes noch irgendwas Unaussprechliches, sehr Privates, um dann später doch aufzugehen, so schmutzige Sachen zurück hinterlassen, und dann geht man auch mal aufs Klo, macht sich einen Kaffee, duscht sich oder auch nicht, je nachdem wie reinlich man ist, sitzt auf dem Klo, kackt, pinkelt, isst, kratzt sich, juckt sich, zieht sich alte, riecht an den Klamotten, die rumliegen, um rauszufinden, kann man die noch anziehen. Das ist jetzt nicht, was ich mache. Ich beschreibe jetzt andere Leute, die, von denen ich schon mal Fan war. Und ich frage, warum? Weil von solchen Leuten kann man doch nicht Fans sein. Ist doch eklig. Ich meine, ja, aber es ist menschlich. Wir sind alle Menschen. Wir sind faul, müde, wir essen, wir trinken, wir richten unsere Notdurft, wir sind geil, wir sind gelangweilt, wir kratzen mit unseren Fingern durch den Teppich und trotzdem machen manche von uns Dinge, die andere Leute so toll finden oder stellen irgendetwas dar, verkörpern irgendetwas, personifizieren irgendetwas, symbolisieren etwas, was andere dazu bringt, Fans von einem zu werden. Das finde ich irritierend. Das finde ich hochgradig irritierend. Ich möchte euch bitten, nicht Fan von mir zu sein. Unterlasst das. Es tut mir nicht gut, das auch nur annehmen zu können. Ich fühle mich, ich muss ja jetzt gleich noch pinkeln, wenn ich das hinter mir schon fast ganz dringend habe. Dann, ich kann da nicht pinkeln, wenn ich weiß, denn jetzt stellen die sich vor und verehren, wie ich das da, und dann verehren die mich dafür. Nein, das tut ihr mal bitte nicht. Das ist ekelig, das ist menschlich, das ist unappetitlich und unästhetisch. 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 So, eigentlich wollte ich eine ganz andere Sache besprechen, nämlich tatsächlich ich muss jetzt wirklich pinkeln. Jetzt kann ich nicht. Mir fällt es gleich wieder ein. Ich gehe jetzt ganz kurz und dann bleibt mal eben hier. Ihr bleibt jetzt hier. Ich lasse jetzt mein Mikro hier und ihr bleibt. Ich nehme das nicht mit. Ihr bleibt bitte hier, da ist mein Sofa. Ich stelle das Mikro jetzt mal runter auf den Teppich und da könnt ihr euch das dann von nahem anschauen, was da unten ist. Und ich komme gleich wieder. Ich gehe jetzt kurz aufs Klo. Bleibt da. So ist gut. Nicht weggehen. So, da bin ich wieder. Moment, kleinen Schluck noch, kleinen Dings, Moment noch. Ein Schluck Wasser. So, jetzt das. Ups, Entschuldigung. Mikro aufnehmen. Ich hab's umgestoßen. Aber es läuft noch. Ich habe versucht, mich zu beeilen. Es tut mir leid. Wahrscheinlich habe ich so ein bisschen was zwischendrin rausgeschnitten, weil ich vermute mal, die Teppichvölker waren jetzt still und erschüttert, dass sich da so ein großer schwarzer Riesenmonolith auf ihr Feld begeben hat, nachdem gerade diese grausige Riesenhand durch ihren Wald. Kennt ihr das? Die Teppichvölker von Terry Pratchett, einer von seinen ganz frühen Romanen. Terry Pratchett, sagt euch das was? Die Scheibenwelt, das kennt ihr bestimmt. Das ist ja ziemlich bekannt gerade. Unter Nerds, Fantasy ist ja die Scheibenwelt. Aber einer seiner frühen Romane waren die Teppichvölker. Ein Volk, das auf ein Volk, das winzig klein in einem Teppich lebt. Gott, wie ging denn das noch? Also Teppichhaare waren der Wald und die verschiedene Farben, weil es wahrscheinlich ein persischer Teppich war und verschiedene Völker und die Rückkehr des Königs. Und dann gab es da bestimmte Gegenden, zum Beispiel da, wo eine Münze runtergefallen war, das ein Hochplateau aus Metall oder da, wo das Streichholz lag und solche Sachen, Stuhlbein. Ich muss das mal wieder lesen, ist ewig her. War sehr lustig, war sehr, sehr unterhaltsam. Es gab auch die Rückkehr eines Königs, bevor Terry Pratchett drauf gekommen ist, dass man gar nicht unbedingt Könige braucht, die zurückkehren. Ich muss gerade eben nochmal ganz schnell. Wartet mal auf meine Rückkehr. Ich lege euch nochmal auf den Teppich, aber aus Gründen muss ich gerade nochmal auf eine Queste.
Lästig ist das. Lästig, wirklich lästig.
Ach, so. Die Rückkehr des Königs. Schlachtet irgendwas und bratet es. Der König ist zurück, er heilt die Kranken. Nein, die Klospülung ist durchgelaufen. Passiert immer wieder mal mit dieser alten Toilette. Sieht da was verhakt, dann muss man einmal mit so einem kurzen dagegenhauen oder einfach drauf tippen oder so. Dann enthakt sich das und dann läuft die nicht mehr durch. Ansonsten, ja, hat man so... Wenn man sonst nichts hat im Leben, Reichtum und Luxus, einfach dadurch, dass man die Klospülung, also um zu zeigen, dass man was hat, dass man es geschafft hat, dass man reich ist, dann lässt man die Klospülung einfach stundenlang weiterlaufen. Ist mir tatsächlich mal während einem Podcast passiert, dass ich eine Pinkelpause gemacht habe und als wir dann fertig waren, eine Stunde später, habe ich gemerkt, oh Scheiße, die Klospülung ist die ganze Zeit durchgelaufen. Gab eine schöne Wasserrechnung. So, der König ist zurückgekehrt von seinem Thron und ja, genau, Begegnungen. Nachdem ich so böse Dinge über andere Menschen, also einen anderen Menschen, also die hören das nicht. Und wenn, naja, dann bin ich halt ein Feind mehr. Das ist auch viel Feind, viel eher. Ich werde dann verhext werden. Ich muss dann aufpassen, der böse Blick oder so. Ah, nee, Hexen sind ja was Gutes, habe ich damals gelernt. Hexenkräfte sind was Gutes. Wünschelruten, Gänge und Pendel und alles. Und ach du meine Güte. Das Dinge. Ich weiß noch, mein Vater, der kann tatsächlich pendeln. Oder hat das irgendwann mal gelernt, glaubt selber nicht dran, kann das aber aus irgendeinem Grund sehr gut und ist dann der perfekte Anti-Gesprächspartner gewesen. Es war faszinierend, weil er ja auch niemand, mein Vater ist auch jemand, der will niemanden wehtun, der ist immer nett, der ist immer diplomatisch, der will sich ist immer freundlich und immer sehr unterstützend und macht sich halt dann doch gerne mal über andere Leute lustig. In dem Fall tatsächlich nicht, denn die haben sich sehr angeregt über das Pendeln unterhalten, haben es beide sehr ernst genommen, nur auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Mein Vater hat dann versucht, das tatsächlich, diesen Vorgang des Pendelns, auf irgendeine Art den Versuch gemacht, das wissenschaftlich zu erklären. Ich habe keine Ahnung, ob man Pendeln wissenschaftlich erklären kann oder ob das auch wieder nur Pseudowissenschaft ist. Bitte nagelt mich da jetzt nicht fest. Ist auch schon zu lange her und ich kenne das mit dem Pendeln seit meiner Kindheit und habe da nie drauf geachtet. Das ist mir schon immer zu albern gewesen, irgendwelche Strömungen und solche Geschichten. Und ja, auf der anderen Seite war halt der Glaube an natürliche Erdströmungen und Orte mit großen Kräften und Mächten und was nicht was alles. Es waren faszinierende Gespräche. Manchmal kann man solchen Dingen nicht aus dem Weg gehen, dann soll man sie genießen. Dingen aus dem Weg gehen. So, Mann, wie lange rede ich denn jetzt hier schon? Soll ich mal schauen? Boah, ich wollte eine ganz kurze Sache machen, weil ich ja gar nicht so gut bei Stimme bin. Ich bin ganz schlecht bei Stimme heute. Ich habe nichts zu sagen. Gemein ist, das stimmt. Ich bin wahrscheinlich dann morgen wirklich heißer. Ach, ich bin so blöd. Aber ich brauche das auch gerade ein bisschen. Wenn ich schon nur mit mir selber reden kann, muss ich mich wenigstens dadurch in gute Laune bringen. Das Phänomen, dass ich, weil ich jetzt seit Freitag, Samstag, Sonntag, jetzt ist Montag, 4 Tagen, hier auf dem Sofa rumlieg und langsam fühle ich mich wieder. Wahrscheinlich werde ich die nächsten 1-2 Tage dann doch mal aufs Fahrrad steigen und ein bisschen rumfahren oder spazieren gehen. Aber ein Phänomen, das ich gerade nur aus fernster Vergangenheit, aus der Erinnerung kenne, weil ich ja nicht mehr nach draußen komme. Kennt ihr das? Ihr fahrt mit dem Fahrrad auf einem Rad- und Fußgängerweg. Zum Beispiel am Rhein. Von Köln aus nach Süden, linksrheinisch Richtung Zündorf oder rechtsrheinisch Rodenkirchen oder linksrheinisch Richtung Zons, dahin so. Ihr seht, es kommt euch was entgegen. Und ihr seht irgendwo in der Mitte oder 2/3 zur einen, 1/3 zur anderen Seite, gibt es ein Hindernis. Und es kommt euch nicht nur etwas anderes entgegen, ein anderer radfahrender Mensch, sondern vielleicht sind es mehrere radfahrende Menschen. Und davor, in die ein oder andere Richtung, ist auch noch ein fußgehender Mensch, ein Fußgängerin mit Hund unterwegs. Und da ist noch irgendein Hindernis, das so ein bisschen hineinragt in den Weg. Eine Laterne, eine Mülltonne. Eine Baustelle, ein irgendwas. Es ist ein Naturgesetz, dass all diese Leute, die sich auf diesen Vektor in die eine oder andere Richtung bewegen, genau an der einen Stelle treffen, wo es eng wird. Das ist so. Das ist die große Verschwörung. Das ist eine Theorie. Ich stelle jetzt eine Theorie auf. So, ich habe schon mal eine Theorie gesehen. Sie hat mich gebissen. Ich habe die Spuren an meinem meinem Knie. Wo hat sie mich denn? Die Wade. Nein, das ist eine Theorie. Nein, also es könnte jetzt natürlich sein, aber es ist doch so. Jetzt sagt doch mal ganz im Ernst, es ist euch doch auch schon oft genug passiert. Da kommen euch Leute entgegen und aus irgendeinem Grund schafft man das immer, dass man genau an der Stelle aufeinander stößt, wo es eng wird. Wenn man zum Beispiel auf dem Gehweg entlang geht, am U-Bahn-Ausgang, vorm Supermarkt, da wo es eng wird, da stehen sie alle und da kloppt sich dann alles und da knäult sich dann alles oder auf dem Radweg entgegenkommt oder beim Autofahrer oder irgendwo immer wieder an dieser Stelle. Es ist wie Magnetismus, wie Personenmagnetismus, diese Anziehungskraft, so diese unwillkürliche Neigung, das Tempo zu verringern oder zu erhöhen, um genau da aufeinander zu stoßen und dann sich fast aneinander zu reiben, wie so Anziehungskräfte. Man hat im 18. oder 19. Jahrhundert, lass mich jetzt mal überlegen, als die Eisenbahn in England aufkam, gab es eine Theorie, dass von Eisenbahnzügen aus einer Art Anziehungskraft ausgeht, die bewirkt, dass man an den fahrenden Zug herangezogen wird, wie Schwerkraft. so, zumindest habe ich das von Michael Crichton, also der große Eisenbahnraub. Ich nehme an, er hat das hoffentlich gut recherchiert und sich nicht bloß ausgedacht. In dem Fall plappere ich das einfach nur dumm nach, weil man ausgehend von der Beobachtung, dass zwei sich entgegenüberkommende Züge sich durch den Unterdruck, Luftzug, weil die sehr nah aneinander vorbeikommen, einander zuneigen. Also so, sich einander zuneigen, hat man damals die Theorie entwickelt, das läge eben nicht am Unterdruck, sondern eben an der magnetischen Anziehungskraft der sich bewegenden, des bewegenden Zuges, weil so ein Zug halt eine komplett neue Sache war. Das war eine neue technologische Entwicklung, die neu und unerhört und unbekannt war. Technologischer Fortschritt war etwas von etwas, was es vorher nicht gab. Die Züge sind mit einer Geschwindigkeit gefahren, die bis dato vollkommen unvorstellbar hoch war und damit derart neu, dass alle möglichen abstrusen Theorien darin ausgestellt war, weil es einfach noch keine Erfahrungswerte gab. So, und diese Theorie stelle ich jetzt auf, dass man unwillkürlich die Geschwindigkeit so aneinander anpasst, dass man sich an der engsten Stelle aneinander kommt, weil die persönliche Anziehungskraft einen aneinander zieht. Die Lästigkeitstheorie, die Sausack, dass der Sausack-Effekt, nein, okay, das funktioniert nicht. Ich habe das einer Freundin versprochen, das so irgendwie zu nennen oder das Wort Sausack in den Podcast einzubauen. Gut, das habe ich jetzt getan, aber ich werde dieses Phänomen nicht nach dem Sausack benennen. Das muss irgendwie, der muss einen anderen Weg finden, jede Folge in diesem Podcast Erwähnung zu bekommen, was ich jetzt einmal ja schon geschafft habe. Aber diese Theorie, gut, es könnte natürlich Einbildung sein. Und es könnte sein, dass ich all die vielen Male, wo das nicht passiert, einfach nicht bemerkt habe und vergessen habe und das ignoriere. Aber das glaube ich ja jetzt mal einfach wohl nicht, weil wenn das irgendeine Bedeutung hätte, wieso hätte ich dann wohl diese Theorie aufgebaut, ne? Also das kann ja gar nicht bedeutungslos sein, die vielen Male, wo das nicht passiert ist. Die zählen nicht, weil natürlich zählen die nicht. Das ist ja ganz einfach, weil die beweisen ja was ganz anderes. Ich zähle ja nur die Dinge, die beweisen, was ich bewiesen haben will. Boah, bin ich gut. Okay, es ist jetzt, ja. Wehe, ihr nennt mich so. Ich komm und hau euch. Nein, das war ja. Okay. Ja, Schwurbler. Ich hab's ja verstanden. Ich hab das ja auch damals so gefühlt. Aber deswegen fand ich's trotzdem scheiße. Es war trotzdem einfach eine miese Methode. Es ist nicht nett. Die Theorie mag noch so blöd und doof und haarsträubend sein. Eine Theorie.
Irgendjemand will was von mir. Das Handy hat gezirpt. Wo liegt das denn? Da drüben. Da komme ich jetzt nicht ran.
Die Theorie kann noch so haarsträubend sein, in der Theorie ist sie. Die muss nicht ausgearbeitet sein. Die muss nicht Hand und Fuß haben. Die muss nicht mal dem gängigen Muster folgen, was man im Physikunterricht gelernt hat, wie eine Theorie aufgebaut sein soll. Theorien werden widerlegt. Theorien sind unzulänglich. Auch eine vollkommen unzulängliche, haarsträubende, hanebüchende Theorie ist eine Theorie. Also das Argument, Verschwörungstheoretiker nicht Theoretiker nennen zu wollen, weil dann gesteht man denen ja zu, dass die wissenschaftlich arbeiten und den nennt man sie Schwurbler. Die waren mir damals einfach zu überheblich, weil Arschlecken. Die waren mir einfach zu überheblich, ganz im Ernst, denn die Leute, die das gesagt haben, die hatten selber keine große Ahnung, wie Theorien aufgebaut sind. Leute, die wirklich wissenschaftlich arbeiten und Alltagsbrot es ist, mit wissenschaftlichen Theorien umzugehen, die aufzustellen, die zu widerlegen, die zu veröffentlichen, haarsträubend unzulängliche Theorien, die trotzdem wissenschaftliche Anerkennung finden, werden veröffentlicht, dann werden sie halt widerlegt, dann haben sie halt nicht lange Bestand oder dann sind sie eben unzulänglich. aber sie sind trotzdem Theorien. Auch eine schlechte Theorie wie meine ist eine Theorie. Sie ist halt nur eine schlechte Theorie. Sie ist eine dumme Theorie. Aber sie ist kein Geschwurbel. Ah, okay, gut, ja. Doch. Ich kann nicht mal unreflektiert sein, wenn ich versuche, Satire draus zu machen. Ist das doof? Ich bin einfach zu erkältet. Das ist alles. So, mein Hals ist rau. Die Blase ist leer. Jetzt habe ich eigentlich überhaupt keinen Grund aufzustehen. Da ist noch eine Wasserflasche in der Nähe und vielleicht komme ich an die Hustenbonbons daran. Der einzige Grund aufzustehen ist, an den Computer gehen und das Aufgenommene hochzuladen. Oh, ich darf meine Fans nicht enttäuschen. Meine Fans warten darauf. Die Zugehörigkeit. Was habt ihr denn heute alle schon Schönes gemacht? Erzählt mir doch mal, was ihr alles heute an unästhetischen, unappetitlichen, sehr menschlichen Dingen getan habt. Dann werde ich vielleicht Fan von euch. Entschuldigung. Nein, ich will nicht Fan werden von euch. Wenn ihr unappetitliche Dinge macht. Das ist mir zu menschlich, das ist mir zu alltäglich. Das ist mir zu normal. Furzt gefälligst für andere Leute. Die feiern das dann. Und hört auf, meine Fürze zu feiern. Die sind nicht feiernswert. Habt ihr auch nie getan. Das habt ihr, jetzt weiß ich, dass ihr das nicht tut. Das ist diese Unterstellung. Ist das jetzt eine von diesen Folgen, die sauer aufstoßen? Mache ich auch sehr häufig. Mache ich auch in diesem Podcast. Wenn ich so einen Satz anfange, der dann immer diese Pause hat, dann war da gerade Magensäure mit im Spiel. Leute, die Fans haben, haben keine Magensäure. Magensäure generiert keine Fans, wenn generiert das Wort, das ich suche. Das ist denn das ist menschlich, das ist nicht überirdisch. Aber muss man das sein, um Fans zu haben? Nein, Verehrer, Anbeter. Betet ihr mich an? Betet mich an. Betet mich an. Oh ja. Betet mich an. Oh. Ich bin euer Gott. Ich komme strafend über euch, wenn ihr mich nicht anbetet. Ich krieg das mit. Ich merk das. Ich bin Podcaster. Ich bin allmächtig. Ich bin allwissend. Ich weiß, wenn ihr eure Abendgebete vernachlässigt. Ja, ihr hört mich doch zum Einschlafen. Dann erwarte ich aber auch bitte schön mal ordentliche Abendgebete, die bislang noch nicht bekommen. Ich weiß das. Ich krieg das mit, dass ihr einfach nur so einschaltet und einschlaft, während ich mir hier den Hals wund rede für euch und meine Stimmbänder quäle. Und es kommt nicht ein einziges Abendgebet. Ich habe neulich für euch ein Abendgebet gesprochen, oder was, ein Morgengebet. Ich habe für euch, und ja, kommt nichts zurück. Das bin ich nicht gewohnt von meinen Anbetenden. So, dass mal klar ist. Das Gott hat uns nicht leicht. Wann bin ich Gott geworden? Das ist irgendwie so passiert gerade. Irgendwo im Lauf der letzten 4 Minuten bin ich, glaube ich, Gott geworden. Fühlt sich das gut an? Alles so. Da, Tasten. Das fühlt sich nicht gut an. Fühlt sich genauso an wie vorher. Hat sich auch nicht gut angefühlt vorher. Ich könnte Hunger haben. Ich glaube, ich habe einfach Hunger. Ich bin gar nicht Gott. Ich bin nur hungrig. Das ist es. Das ist gut. Ich bin nicht göttlich. Ich bin hungrig. Aber auch dafür müsste ich aufstehen. Das heißt, ich habe hier noch eine Plastikbox mit einer schaublosen Idee drin. Knäckebrot. Fantastisch dämliche Idee. im Podcast live Knäckebrot zu essen. Was Dümmeres kann man eigentlich kaum machen. Wow, ich habe ehrlich schon eine Menge blöde Ideen in diesem Podcast gehabt, aber das tropft echt alles an Dämlichkeit. Knäckebrot während einer laufenden Aufnahme essen. Noch dazu trockenes Knäckebrot. Und auch schon leicht abgestandenes Knäckebrot. Mann, oh Mann. Großartig. Ich kleb das noch alles an meinen Zähnen. Wow. Alles nur, um euch meine Menschlichkeit zu beweisen und die Unwürdigkeit angebetet und als Fan verehrt zu werden. Und natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, weil ich es kann. Weil ich um mich rennste wie tot. Oh Gott, immer. Und es könnte eine, auch die zweitblödeste Idee gewesen zu sein mit den unbegrenzten Minuten. Nicht, dass dieser Podcast vorher irgendwelche Qualitäten gehabt hätte, aber die könnten jetzt dadurch, dass ich einfach nur stundenlang vor mich hin podcaste und das mich nichts zusätzlich kostet, jetzt endgültig verloren gehen. Wisst ihr, was schade ist? Jetzt, wo das Wetter schlechter wird und ich erkältet bin, werde ich wahrscheinlich in diesem Sommer, Spätsommer nicht nochmal schwimmen gehen. Also auch wenn ich dann, ich wollte jetzt eigentlich meine Eltern besuchen. Ja, Kleckebrot zwischen den Zähnen. Das ist eklig. Warum habe ich eigentlich Knäckebrot? Ich esse Knäckebrot gerne. Das ist eigentlich komisch. Als Kind habe ich das gehasst. Heute esse ich das total gerne. Nur trockenes Knäckebrot, das muss ich mal den Deckel auf die Box wieder drauf tun, sonst wird es noch lätscherter. Eklig. Das sind alles Dinge, die man nicht macht, wenn man Fans hat, weil man, nein, das ist natürlich nicht wahr. Man ist ja gerade dann, dass er die größten Drecksmenschen, Ferkel, also unappetitlichsten Menschen sind Rockstars, die da auf der Bühne stehen und grunzen und schwitzen und schreien und Sachen mit ihrem Körper anstellen, die sehr, sehr unanständig und unappetitlich sind. Und gerade die haben die generieren die größten Fans. Also das die Theorie ist nicht gut. Also um Fans zu haben, muss man nicht überirdisch, ätherisch und ästhetisch sein. Ich könnte also sogar mit den Geräuschen, die ich mache, frisch gegessenes Knäckebrot aus meinen Zähnen schon Rest rauke schütteln. Da hinten im Backenzahn. Sogar damit könnte ich noch Fans generieren. Könnte. Das Wort ist wichtig. Der Dings, der wie ist denn das grammatikalische Begriff für könnte? Also die Könnte-Form, die, wie heißt denn das? Habe ich mal gelernt. Ich habe sogar mal auf Latein gelernt. Ich hatte Latein in der Schule. Grammatik mochte ich immer. Weil das wenigstens was war, was man verstehen konnte, Grammatik. Vokabeln konnte man nur auswendig lernen. Da gab es nicht so viel zu verstehen. Obwohl im Lateinischen manches schon, weil man sich halt so Wortstämme zurecht erklären konnte. Aber meistens war es eher nicht so. Nee, also Ja, vielleicht war das ja, könnte das jetzt diesen Podcast ruinieren, dass ich unbegrenzte Minuten habe oder erst recht zu dem wahren Erfolg. Nein, was ich ja eigentlich, genau, ich werde jetzt nicht mehr schwimmen, meinen Plan, eine Folge unter Wasser aufzunehmen, indem ich es irgendwie schaffe, ich hatte neulich mein Handy in eine wasserfeste Hülle gesteckt und habe dann Unterwasseraufnahmen, Fotos und Videos gemacht und das habe ich auch erzählt, glaube ich, meiner Familie ein Weihnachtslied vorgesungen. Die sind nicht drauf gekommen, was es war. Das berühmte Weihnachtslied, Papa Buju Buju Ho Ho Ho, Papa Buju 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 Ho, hey, wie, das kennt ihr nicht? Wie feiert ihr denn Weihnachten? Was wirklich? Euer Weihnachten taugt ja nun gar nichts, wenn ihr nicht Papa Buju Buju Ho Ho Ho, Papa Buju 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 Ho He unterm Weihnachtsbaum singt. Das gehört dazu. Das weiß man doch. Gutes, traditionelles Weihnachten. Auf irgendeinem anderen Planeten, aber immerhin. Die haben das nicht erkannt und ich dachte mir, boah, das könnte ich jetzt machen. Mal so eine Folge unter Wasser. Immer wieder auftauchen, untertauchen und den Inhalt der Lunge so ins Wasser sprechen. Was da, also hätte ich jetzt wahrscheinlich auch nicht viel anderes gesagt, als ich jetzt gesagt habe, nur wahrscheinlich nicht über, oh Gottes Willen, 1 Stunde, 11 Minuten, oh Gottes Willen, lang, sondern dann eher so 1 Minute oder immer so abwechselnd mal so, nicht 1 Minute unter Wasser, sondern immer so einen kurzen 10 Sekunden rauf, einen Hund runter und so. Aber das, hättet ihr das gewollt? Das wäre doch eigentlich eine schöne Idee gewesen. Mal so ein Podcast komplett unter Wasser. Hätte man nichts verstanden. Aber es wäre gegangen, weil ich unbegrenzte Minuten. So was Blödes, echt. Jetzt vor allem im Fühlinger See wollte ich es halt nicht machen, weil das Wasser dann drum ein bisschen zu eklig ist, um unter Wasser zu sprechen. Und der Pool meiner Eltern ist naja, der ist sauber. Aber wenn ich jetzt am Wochenende hinfahre, dann ist es September und es wird jetzt kühler. Ich glaube, da gehe ich nicht nochmal ins Wasser. Vor allem, wenn ich gerade es wieder an der Lunge hatte. Und wahrscheinlich ist es jetzt leider auch wirklich eine Lunge, die Lunge gewesen und nicht einfach nur eine Erkältung, sondern halt die alte Lungenentzündung, die sich wieder bemerkbar macht. Weil ich spüre es halt, den ganzen üblichen Druck auf dem Brustkorb und die Kurzatmigkeit und das Röcheln und Pfeifen. Ich habe so die Befürchtung, es kommt gerade alles wieder und das ist scheiße und deswegen werde ich wohl nicht nochmal unter Wasser podcasten in diesem Sommer. Das ist sehr, sehr bedauerlich. Ich hätte mir das sehr schön vorgestellt. Weil ich es konnte und jetzt nicht mehr. So was Dummes. So, was mache ich jetzt? Habe ich noch irgendeinen Grund, mit dem Podcast aufzuhören? Ich habe meine Notdurft verrichtet, ich habe gegessen, ich habe getrunken, ich habe mich und den Teppich ausgiebig gekratzt. Das erste habt ihr gar nicht so. Habt ihr das gehört? Bestimmt. Ich habe sonst nichts gemacht, ich habe nichts gemacht, wofür ich wirklich allein sein müsste. Ihr wart jetzt nicht unwissentliche Zeugen von irgendwas wirklich Unanständigen. Es war einfach nur alltägliche Verrichtungen. Und ihr wart ja auch nicht dabei. Also das nur, da bin ich ja, habe ich euch ja auf dem Teppich zurückgelassen. Ja. Wie hat euch mein Teppich gefallen? Sagt mal. Der müsste mal wieder. Gott, der müsste dringend gereinigt werden. Saugen alleine reicht hier nicht mehr. Teppich reinigen. Teppich schamponieren. Müsste ich auch mal machen. Habt ihr das schon mal gemacht? Teppich schamponiert? Hab ich noch nie gemacht. Gut, man sieht's. Hab ich noch nie gemacht. Also ich seh's. Ihr bestimmt, habt's bestimmt auch gemerkt. Aber ich hab das so. Muss ich mal rausfinden, wie man das macht. Jetzt hab ich eine neue Aufgabe in meinem Leben. Den Teppich zu schamponieren. Die ganzen armen Leute, die auf dem Teppich leben, die durch eine Schaumflut ihr Leben lassen werden, eine Naturkatastrophe, das ist nicht gut. Das kann ich nicht verantworten. Das geht nicht. Ich trage Verantwortung für die Völker, die hier in meiner Wohnung leben. Nee, okay. Also das auch nicht. Hört ihr eigentlich immer noch zu? Warum? Ihr seid doch bestimmt schon alle längst eingeschlafen oder habt ausgeschaltet. Ich glaube, diese Frage, warum ihr mir zuhört, die fällt in diesem Podcast mittlerweile sehr, sehr, sehr häufig. Vielleicht wäre das ein Zeichen, mit diesem Podcast mal so langsam an sein natürliches Ende zu kommen und irgendein neues Projekt zu finden, das mich dann 10 Jahre später lang... Wie lange mache ich dann das mit dem Langweil? Wie lange mache ich das denn mit dem Podcasten schon? Es könnten es 10 Jahre sein. Das ist, ich glaube, sogar länger. Länger? Ja. Nee, oder? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich noch nie so lang an ein Projekt gehalten. Das ist erstaunlich. Es fühlt sich jetzt also auch schon mit den 10 Jahren an, seit am Beginn dieser Aufnahme. Das ist ungefähr ein ähnlich langer Zeitraum. Ich glaube, das Knäckebrot hat nicht gereicht. Ich habe jetzt tatsächlich Hunger. Habe ich noch anderes Brot da? Ich glaube, ich habe noch Toastbrot in der Küche. Ich will jetzt kein Knäckebrot mehr. Es hat gereicht. Ein Knäckebrot pro Podcast muss... Nein, ich werde auch das Toastbrot jetzt nicht essen, während ich bat. Aber ich werde mich jetzt so von diesem Sofa erheben. Okay, das war eine Lüge. Ich habe es versucht. Heldenhaft habe ich das versucht. Bin nicht sehr weit gekommen. So, jetzt nochmal. Scheiße, ich liege gerade wirklich so blöd auf dem Sofa. Ich komme jetzt nicht hoch, ohne das Mikro fallen zu lassen. Wie mache ich das denn jetzt? So. Ich hab's. Moment, ich bin noch nicht ganz. Jetzt. Oh. Tada! Ich bin aufgestanden. Hurra! So, den langen Weg zum Computer, den schalte ich jetzt schon mal ein. Da liegt auch das Handy und da schaue ich mal, was stimmt das jetzt von mir? Wetter, das Handy warnt mich davor, dass es Wetter gibt. Es sagt mir, Laden der Webseite, schwere Gewitterwarnung. Ja, ich weiß, das hatten wir schon gerade vorhin. Danke. Jetzt bin ich gewarnt. So, wenn der Computer anspringen würde. Ups. Da ist er ja schon. Jetzt nicht nochmal auf den Knopf drücken. Dann kann ich das jetzt gleich hochladen. Und in wenigen Minuten seid ihr in der Lage, diesen Podcast gleich wieder auszuschalten, weil auch ihr euren Stolz habt. Sowas sollte ich nicht sagen. Warum sage ich sowas? Nein, ihr habt dieses fantastische Projekt bis zum Ende angehört, weil es künstlerisch wertvoll ist. Und jetzt ist der Computer schon wieder aus. Warum? Denn. So. Vielen lieben Dank, dass ihr mit mir zusammen 1 Stunde und 18 Minuten verbracht habt. Ihr seid krank. Ihr habt kein Leben, aber immer noch mehr als ich. So, ich weine jetzt noch ein bisschen. Das ist auch gut. Damit kann man auch viel Zeit verbringen. Das kann man. Vielleicht soll ich. Ich könnte mal eine Folge lang nur weinen. Das wäre doch. Aber ich glaube, dann fange ich am Ende wirklich an zu weinen. Das wäre nicht schön. Das mag ich nicht. Das tue ich nicht gerne. Dazu muss ich also irgendeinen schmalzigen Film sehen mit schmalziger Musik. Dann fange ich sofort an zu flennen. Das ist furchtbar. Ich kann das nicht mehr. Ich kann mir keine schmalzigen Filme mehr anschauen, weil ich anfange zu heulen. Ich werde alt. Es ist echt ekelhaft. Es ist wirklich, wirklich widerwärtig, eklig. Aber ich fange an vom Fernseher zu flennen. Das ist nicht gut. Und jetzt habe ich nach diesem Podcast, den ich es geschafft habe, 1 Stunde und 19 Minuten lang meine Würde zu behalten. Noch etwas Würdeloses, also noch etwas von mir gegeben, etwas, was mich, also ein persönliches Geheimnis, das ein Bekenntnis, das war es, das Wort, Bekenntnis, was ist das Wort? Ja, jetzt ist der Ruf erst ruiniert. So. Muss ich mich noch da hinsetzen? Es gibt auch wieder alte Männergeräusche. Ich könnte einen Podcast nur mit alten Männergeräuschen machen. Wäre auch nicht schlecht. Ach, das mache ich mal. Das finde ich gut. Alte Männergeräusche. Weil, unbegrenzte Minuten. Also in dem Sinne jetzt höre ich aber tatsächlich auf. Macht's gut. Tschüss. Das war gelogen.
Was ist denn jetzt das Kabel? Auch nicht.
Oh, wo ist denn das? Selbstentwürdelosen. Wo ist jetzt das Kabel hin? Die Selbstentwürdigung, Entwürde hat noch kein Ende gefunden, weil diese Aufnahme zum einen immer weiterläuft und zum anderen, weil ich das Verbindungskabel nicht finde. Das ist ein altes Gerät, es muss ein altes USB-Kabel ran. Und da habe ich nicht mehr so viele. Vor allem nicht mehr so viele, die funktionieren. Die meisten sind schon kaputt. Es gibt nur noch ein oder zwei und die sind in dem Chaos hier nicht zu finden. Also muss ich jetzt noch weiter würdelose Dinge reden und die Möglichkeit in Kauf nehmen, dass ihr die nie hört, weil ich die nie von diesem Aufnahmegerät runterbringe. Weil das entsprechende USB-Kabel fehlt. Der noch ein altes USB-Kabel mit so einem dicken Ende dran. Irgendwo rumfliegen und braucht es nicht, dann schickt es mir doch mal. Ich finde meins hier nicht mehr. Könntet ihr übrigens tatsächlich machen. Also solltet ihr noch alte USB-Kabel haben mit diesem dickeren Ende, ich weiß nicht, wie die heißen, welcher Buchstabe da. Und ihr das nicht braucht, ihr findet meine Adresse möglicherweise im Impressum, vielleicht aber auch im Impressum vom Sumpf. Ich kann die tatsächlich noch brauchen, weil das Zoom genau so ein Kabel bräuchte. Und ich das jetzt aber hier nicht habe. Das ist hochgradig. Da ist es. So, nun bin ich, jetzt habe ich das Kabel und die Möglichkeit, euch dieses, das hier, euer Fantum auf die Probe zu stellen. Ich würde jetzt gerne irgendwie noch einen Bogen zum Anfang dieser Folge schlagen. Ich weiß aber nicht mehr, womit ich angefangen habe. Ich bin jetzt einigermaßen atemlos. Ich glaube, damit habe ich angefangen. Das ist gut. Dann kann ich damit jetzt auch enden. Mit der Atemlosigkeit in den späten Nachmittag. Atemlos ins Nachthemd. Ich habe kein Nachthemd hier, so ein Mist. Ich wünsche euch, falls ihr das zum Einschlafen hört und nicht gebetet habt, das habe ich gemerkt, eine gute Nacht. Und seid nicht zu atemlos dabei. Jetzt aber. Tschüss.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.